Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Verkopft, aber herzlich. Diese Folge ist in Kooperation mit der ganz vielseitigen Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin Stefanie Gut und ihrem Podcast Hoch, Höher, Hochbegabt entstanden. Stefanie hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Podcast einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Vielfalt von Hochbegabung und auch die Facetten von Leben mit hochbegabten Kindern zum Beispiel durch die Geschichten der Familien, aber auch andere Gespräche sichtbarer und fühlbarer werden. Und wir teilen ihren Wunsch, veraltete Vorurteile, eingefahrene Sichtweisen zu Hochbegabung und auch zu Hochsensibilität mehr durch Offenheit, Toleranz, gegenseitiges Verständnis und Wohlwollen zu ersetzen. Und in ihrer Reihe Therapeutentalk spricht sie mit uns über Hochbegabung in der systemischen Beratung. Die Folge startet hier bei uns mit einem Cliffhanger oder besser gesagt mitten in der Folge. Den Beginn unseres Gesprächs findet ihr nämlich bei dem Podcast Hoch, Höher, Hochbegabt. Klickt euch dorthin zum Start, um die Folge zu hören in ihrer Gänze und habt danach viel Freude mit dem Teil 2 hier an dieser Stelle.
Und ist denn für dich geplant, dass du das wieder aufnimmst?
Doch. Paare, so schön es ist, mit Paaren zu arbeiten, habe ich für mich beschlossen, ich möchte für mich den Kontext ändern. Ich möchte mehr in die Arbeitswelt gucken und aber auch da dieses Wissen mit Menschen, die im neurodivergenten Bereich sind, mitzunehmen und zu gucken, wie kann man die denn in der Arbeitswelt so ein bisschen anders positionieren oder die Stärken dort anders einsetzen. Und diese Erfahrung, mit Paaren zu arbeiten, sind ja alles zwischenmenschliche Bereiche, das ist ja alles viel Kommunikation und wie gehen wir aufeinander ein, wie hören wir einander, wie wollen wir miteinander kommunizieren, das nehme ich auf jeden Fall mit und das ist für mich eine riesengroße Ressource.
Ja, spannend. Also ich finde es auch eine sehr wertvolle Richtung. Also genau, Menschen mit Neurodivergenz sozusagen mehr im Arbeitskontext ja zu sehen und möglicherweise eben auch da einzusetzen oder ihnen da einen Platz einzuräumen, in dem sie sich wirklich in ihrem Potenzial entfalten können. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich spannend. Also dann bleiben wir darüber im Gespräch, wie du das dann weiterentwickelst, deine beraterische Tätigkeit. Freue ich mich schon drauf. Und Annika, vielleicht magst du noch mal was sagen. Wie ist es bei dir? Also mit welchen Menschen arbeitest du? Welche Menschen kommen zu dir? Wie ist so dein Vorgehen? Wie ist so das Setting, dass du mal so einen kleinen Einblick
sehr gerne.
Gibst?
Also zu meiner Freude ist das sehr abwechslungsreich, denn das ist eins der Themen, die mich so begleiten, dass es mir relativ schnell, also langweilig ist definitiv das falsche Wort, aber ich glaube, ich wäre nicht geeignet, unablässig nur mit einem Thema zu arbeiten. Und ich schätze es ganz sehr, mit meinen KlientInnen so verschiedene Bereiche zu bearbeiten. Und ich würde auch einschätzen, dass das ungefähr so ein Drittel jeweils ist. Ein Drittel sind tatsächlich bei mir auch Paare, KlientInnen, die kommen zu dem gesamten Thema Öffnung einer Beziehung, nicht monogame Beziehungsformen. Also entweder sie planen, ihre Beziehung zu öffnen oder sie haben die bereits geöffnet. Und manche kommen, weil sie sagen, sie wünschen sich Begleitung, sie wollen das gut hinbekommen. Andere kommen leider, sage ich mal, erst zu mir, wenn sie schon vor Problemen stehen. Genau, und das ist dann eben so als Prozess, dass man ein Erstgespräch führt, schaut, ne, was wünscht man sich voneinander. Und der Prozess geht oft zu Anfang über so 5 Termine plus minus, wo wir halt wirklich gemeinsam konkret schauen, ne, was brauchen die beiden oder die mehreren Personen. Teilweise kommen ja dann auch Konstellationen zu mir. Wie können sie Sicherheit gewinnen? Welche Ressourcen brauchen sie? Was gibt es vielleicht auch noch für Werkzeuge? Genau. Und dann wird der Abstand meist größer und die kommen dann ab und zu nochmal wieder, wenn sie sagen, jetzt würde man gerne nochmal nachtunen und feinjustieren und nochmal irgendwie uns wieder Input holen und ein bisschen Begleitung. Ja, dann kommen Personen zu mir, entweder einzeln oder auch als Familie oder als Paar, die entweder, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, die Hochbegabung irgendwie ahnen oder als Thema drauf gestoßen sind und dann überlegen, sollen sie sich zum Beispiel testen lassen, ja oder nein. Oder auch Personen, die von ihrer Hochbegabung bereits wissen und dann ja überlegen, ne, wie beeinflusst es ihr Leben, wie können sie das Potenzial sozusagen auf die Straße bringen oder auch, ne, dass sie damit eben ihre Probleme haben und das teilweise auch als Hindernis empfinden in Beziehungen oder oft auch eher im Arbeitsleben, wo natürlich auch nicht einfach ist, die Passung zu finden zwischen dem, wie die Person ist und wie die Welt ist. Und ja, es sollte ja nicht immer nur so sein, dass die Person sich regulieren muss, dass man dann versucht, einen guten Platz zu finden, wo die reinpassen. Das ist ja auch mein eigenes Thema gewesen, dass ich das für mich lange Zeit gesucht habe und sehr happy bin, dass ich das für mich finden konnte. Genau, und der Rest sind dann Personen, die zum Beispiel als Paar kommen mit einer Paarberatung oder auch mit Kindern, wo es eher um familiäre Probleme geht oder auch jemand, der auf Arbeit eine Entscheidung treffen muss oder in schwierige Gespräche geht und dann Hilfe möchte. Und was ich jetzt auch anfange, ist Supervision. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Kindergarten, wo ich ein Team supervidiere und bin ja auch beruflich noch in einigen anderen Bereichen aktiv, in denen ich auch diese Rolle für Teams oder Einzelpersonen immer mal übernehme oder übernommen habe. Genau, insofern ist es sehr, sehr vielfältig und ich freue mich da auch noch drauf, weil ich weiß, da wird noch ganz viel kommen. Ich entwickle mich da gern weiter, ich lerne immer wieder Neues dazu und dieses Feld, das da noch so viel Unentdecktes für mich wartet, ist für mich gerade so eine große Freude, weil ich das eben auch immer brauche für mich, um zu wachsen, um mich da wohlzufühlen.
Ja, sehr, sehr spannend, ja. Also ich glaube eben auch diese beraterische Tätigkeit ist sehr vielfältig und die Systemik ist ja so ein wundervolles Gebiet einfach, ne? Also ich habe immer so das Gefühl, das ist so für jeden was, ja. Also jeder findet irgendwie einen Zugang dazu, ne? Also natürlich, ne, wenn man eine Beraterin, einen Berater hat, der einem da auch diese Möglichkeiten zeigt und öffnet, aber ich finde, das ist so ein ganz, ganz wundervoller Ansatz. Und mich würde jetzt sehr interessieren, ihr könnt ja mal jede jetzt nochmal für sich überlegen und gleich vielleicht nacheinander dann antworten. Was ist so für euch der Schatz oder das Besondere an der systemischen Beratung, gerade jetzt für hochbegabte Menschen oder sage ich jetzt mal Menschen aus dem Neurodivergenzspektrum?
Was ich daran mag, ist, ich finde das total schön, dass das ein Thema auf verschiedensten Bühnen besprochen werden kann. Also, dass man ja mit der Systemik mal in der Arbeitswelt gucken kann, dann in Beziehungen, dann wie ist es dort? Also, dass man nicht so festgefahren ist, dass es immer wieder so, ich sag's wie es ist, dass man so springen kann, dass das einfach natürlich ja auch abholt, ne? Und deswegen gehe ich da total mit, was Annika vorher gesagt hat, dass da einfach das eigene Naturell abgeholt wird. Das bin ich. Wenn ich dann zum Beispiel mit Menschen gearbeitet habe, wo ich deutlich gemerkt habe, dass die hochbegabt sind, dass ich denen erstmal meine Methodiken erklären musste, damit sie sich darauf einlassen.
Ja. Also die mussten erstmal so ein bisschen kognitiv, intellektuell abgeholt werden, ja.
Total, also die mussten erstmal den Sinn verspüren, ach deswegen, ja dann, okay, dann arbeite ich mit. Und das fand ich immer so cool, so spannend, weil ich bin genauso. Ich bin ja eher so, warum, wieso, warum? Ja. Und deswegen fand ich das total schön, dann halt auch solche Klienten zu haben, wo ich mir dachte, boah, das mache ich so gerne, das hole ich gerne bei dir ab, gerne.
Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, auch die Zuhörer hier in diesem Podcast wissen vielleicht nicht alles, was die Systemik ist. Wie hast du das denn dann erklärt und könntest du das vielleicht nochmal wiedergeben? Vielleicht kann Annika ja noch was dazu sagen.
Für mich bedeutet Systemik eben, wie ich es schon mal gesagt habe, eine Weltsicht oder eine Grundeinstellung, dass wir alle Teil von vernetzten Systemen sind. Keiner steht für sich allein, sondern wir sind alle Teil von Beziehungsgeflechten. Wir haben alle eine Vorgeschichte. Und das bringen wir alles mit in uns, wenn wir dann neu in irgendeine Situation kommen. Und diese Erfahrungen und was wir daraus gelernt haben, zum Hilfreichen und manchmal auch zum Hinderlichen, das ist ja alles schon in uns angelegt. Und wenn dann jemand mit einer Fragestellung oder mit einer Krise zu mir kommt, dann freut es mich, wenn ich mit der Person darauf gucken kann und dann herauskristallisieren kann, was da alles schon ist. Und dass die Lösung in den Menschen ja schon so liegt. Und wir kennen das ja alle voneinander, wenn man so frech denkt, dass man überhaupt erst beim drüber sprechen, selbst ohne dass die andere Person manchmal antworten muss, einem dabei dann so Erkenntnisse kommen. Und als systemische Beraterin mache ich einfach diesen Raum auf und helfe den Menschen, Freiheitsgrade zu erkennen und zu finden, welcher Weg in ihnen halt schlummert so. Und gerade im Bereich mit neurodivergenten Menschen fällt es denen aus meiner Erfahrung oft leichter zu erkennen, wie wahr das ist. Ne? Dieses Vernetzte, was ich immer wieder betone, oder dieses zusammenhängende Denken, das ist dort ja eh sehr automatisch oder sehr intrinsisch. Und daher ist die Erkenntnis, dass wir da alle irgendwie zusammenhängen und dass wir in einer Beziehung anders sind als in der anderen und eben abhängig voneinander sind, viel mehr vorhanden und auch mehr näher am Bewusstsein. Während man anderen Menschen dabei manchmal noch ein bisschen mehr Starthilfe geben muss, sich diese Erkenntnis so zu erarbeiten.
Werbung. Annika und ich bieten beide systemische Beratungen an. Sowohl zur Hochbegabung, Polyamorie, offene Beziehungen, Monogamie, Zwischenmenschlichkeit oder auch einfach nur, worauf habe ich denn in nächster Zeit Bock, sowohl privat als auch beruflich? Dann stöber doch ganz gerne mal bei unseren Webseiten. In den Shownotes findest du einen Linktree-Link. Viel Spaß dabei. Werbung Ende. Viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, das ist spannend. Ich meine, die Systemik ist ja ein sehr ressourcenorientierter Ansatz, ne? Also es geht ja auch sehr davon aus, so dass jeder eigentlich auch die Antwort schon in sich trägt, ne? Also dass man sozusagen als Begleiter, Berater, wenn man so will, vielleicht die passenden, die richtigen, genau, die richtigen Fragen stellt, um dem anderen, dem Gegenüber, der Rat sucht, sozusagen ja auf den Weg zu helfen oder eben bei dem Weg der eigenen Suche, des eigenen Findens ja dann auch zu begleiten. Und ich finde, es ist sowas ganz Wertvolles, Wertschätzendes. Ne? Das ist ja eine ganz, also die Essenz ist ja auch diese Haltung, ne? Die da einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und mir begegnen dann öfter Menschen, also gerade jetzt eher auf der Ebene der Eltern, aber manchmal auch junge, erwachsene, Jugendliche, die schon sehr an sich zweifeln, also die dann von ihrer Hochbegabung manchmal eben lange Jahre nichts wussten und dann haben die so, ja, so oft so ein schlechtes Selbstbild, ne, oder auch oder fühlen keinen Selbstwert. Ist das was du jetzt in deiner Arbeit auch kennst, Annika, was dir da schon begegnet ist und vielleicht kannst du sagen, wie du damit umgehst?
Also definitiv, das ist ja eins der Themen, die bei Hochbegabung ein Problem sein können oder ein Hindernis, dass aufgrund dessen, dass die Menschen ja nachweislich oder messbar anders sind als andere, es schwerer ist, in seinem Umfeld, vielleicht auch beim Aufwachsen, auf Augenhöhe gespiegelt zu werden. Und dieses Eigen- und Fremdbild, was wir ja so in unserer Entwicklung ständig abgleichen und woraus wir unseren Selbstwert und unsere Identität generieren, bei diesen Menschen manchmal eben nicht so leicht funktioniert, dieser Weg. Und dass man dann zum einen, ja, ganz oft so dieser Kalenderspruch, ne, liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest, beziehungsweise auch, dass man nur sich selbst lieben muss, das funktioniert ja leider nicht ganz so leicht, sondern wir brauchen von außen ja auch in Spiegelung und Zuspruch. Und der Weg, mit Menschen zu arbeiten, deren Selbstwert oder Selbstbild da gelitten hat oder sich nicht gut entwickeln konnte, ist ja zum einen natürlich, ihnen bewusst zu machen, welche Ressourcen und Schätze in ihnen schlummern und das gemeinsam zu erarbeiten und sichtbar zu machen und zum anderen auch aus dem Umfeld dieses Feedback mit einzuholen. Da gibt es ja auch schöne Übungen dazu, dass das einfach sichtbarer wird für die Menschen und sie anfangen, sich das selbst zu glauben und zu erlauben und dann auch im zweiten Schritt von anderen hören und annehmen zu können. Und gerade so dieses, dass Dinge, die für einen selber so leicht sind und so selbstverständlich sind und man deswegen deren Besonderheit und deren Wert gar nicht so wahrnimmt, während das vielleicht Dinge sind, die für andere überhaupt nicht selbstverständlich sind, da ist es oft gar nicht so leicht zu sehen, wie toll das ist und wie wertvoll. Und da dann eben auch mit ganz viel Zuspruch und Wertschätzung arbeiten. Und das ist natürlich ein langer Weg. Also ich glaube, das ist auch immer sowas, dass die Menschen oft hoffen, dass ihnen schnell geholfen werden kann und dass man da schon auch ehrlich sein darf, dass das durchaus lange dauern kann und ein langer Weg ist. Ja. Der lohnt sich aber auf alle Fälle, weil die Zufriedenheit natürlich dann größer wird im Leben, ne? In allen Bereichen.
Ja, oder dann auch der eigene Anspruch, sich weiterzuentwickeln, ne? Das Selbstoptimierungsding, ne? Was dann manchmal ja auch anspringt, ne? Da muss man ja vielleicht auch dann mal bei sich selber irgendwie gucken, ne? Ob das sinnvoll ist, sich da selber immer optimieren zu müssen. Also ich finde, das ist so ein verbreitetes Phänomen, ne? Und möglicherweise sind dann eben hochbegabte Menschen darauf nochmal anfälliger, ja, weil sie eh dazu neigen, auch hohe Ansprüche an sich zu haben und einen Anspruch auch an Perfektionismus und so weiter. Das ist ja auch ganz spannend, wo das so herrührt, da sich da mal mit zu beschäftigen, ne, zu gucken, woher kommt das. Und würdest du denn sagen, dass es hilfreich ist, gerade wenn man sich in so einen Prozess begibt, dass man schon auch ein beraterisches Gegenüber hat, was eben auch hochbegabt ist oder sich zumindest mit diesem Thema auskennt? Oder wie würdest du sagen, also könnte das auch ohne diesen Hintergrund gehen?
die Antwort bewegt sich da von meiner Seite so ein bisschen ins persönliche Präferenz. Also ich glaube schon, dass eine Beraterin oder ein Berater auch ohne eine eigene Hochbegabung, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich damit auskennt und weiß, was das bedeuten kann, da gut geeignet sein kann, mit jemandem zu arbeiten. Aus der eigenen Erfahrung und dem Feedback meiner KlientInnen, es ist schon so, also sowohl wenn ich selber in Beratungen war bisher oder in Coachings oder in Therapie, habe ich das sehr wohl wahrgenommen oder sehr angenehm wahrgenommen, wenn die andere Person meinem Tempo, meinen Sprüngen, meinem vernetzten Denken gewachsen war. Und ich habe es auch als eher hinderlich empfunden, wenn das nicht der Fall war. So ähnlich wie es Jenja vorhin meinte, dass ich auch eine andere Art brauche, dass mir was kurz erklärt wird oder dass ich mich da irgendwie abgeholt und gesehen fühle. Und wenn ich in Beratung gehe, dann möchte ich ja an Themen arbeiten und ich möchte mich so fühlen, dass der Raum für mich da ist. Und wenn ich dort diese Übersetzungsleistung und diese Runterregulierungsleistung selber immer zu bringen muss, die ich ja auch in meinem Alltag jeden Tag leiste, dann ist das natürlich weniger der Raum, wo ich frei und laufen lassen kann und mich dann darauf konzentrieren kann, zu fühlen oder in meinen Themen zu arbeiten. Und das würde ich umgedreht dann auch so sehen. Ich glaube oder ich merke schon, gerade mit den KlientInnen, die selber von ihrer Hochbegabung wissen oder wo das Thema ist, dass das gut funktioniert, dass ich in der Lage bin, den roten Faden zu halten, wenn die so wild springen oder da behutsam wieder zurückzuführen und eben diesen Raum aufzumachen, damit die sich auf ihr Arbeiten konzentrieren können und nicht auf ihre Regulation. Vielleicht aber auch da noch so abschließend ein kleines Hindernis. Ich spüre einfach, dass meine eigene Hochbegabung manchmal dazu führt, diesen Verlieben in die eigenen Hypothesen. Ich bin einfach sehr schnell. Ich bin sowohl sehr schnell bei Ideen als auch bei Lösungsgedanken. Und ich wünsche ja für meine KlientInnen auch ganz doll eine Verbesserung oder ein Erreichen ihrer Ziele, die sie mitbringen. Und da muss ich oder da darf ich oft ein bisschen aufpassen, dass ich eben schön neutral bleibe, dass ich deren Lösungen mit ihnen arbeite und nicht meine. Und auch, dass kleine Erfolge große Erfolge sein können oder kleine Schritte große Erfolge sein können. Also, dass ich da nicht zu viel will, das ist meine Herausforderung. Und die kommt definitiv daher, dass das so schnell geht in meinem Kopf alles. Genau, und da arbeite ich auch sehr bewusst dran, um das eben gut einzufangen.
Ja, das verstehe ich gut. Also das mit dem Tempo, ne, das kenne ich auch, dass man dann als Berater, als Therapeutin dann schon irgendwie so ein gewisses Tempo hat und dass dann manchmal die Klientinnen nicht mitkommen, ne, so, oder dass die eben noch ein bisschen brauchen, um bestimmte Dinge zu integrieren oder zu verstehen und sich damit nochmal zu beschäftigen, ne? Also wie oft jemand, sage ich mal, nochmal eine Schleife braucht, das entscheidet derjenige ja auch immer selber, ne? Und wenn man dann als Therapeut von außen guckt, dann denkt man immer, das ist doch alles ganz klar. Und und an der einen oder anderen Stelle braucht dann das Gegenüber noch ein bisschen Zeit, um das vielleicht sacken zu lassen.
Ja.
Sehr spannend. Ja. Und magst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Also jetzt habt ihr ja vor einer Zeit eben euren Podcast gestartet und es ist ja auch ein sehr spannendes Projekt und ihr seid da ja sehr transparent, also sowohl mit eurem Privatleben als auch eben mit eurer beruflichen Entwicklung. Und hatte das jetzt Einfluss auf eure beraterische Tätigkeit? Wie habt ihr das erlebt?
Also was ist dass teilweise KlientInnen über den Podcast zu mir finden und eben auch beim Erstgespräch sagen, dass das der Weg ist, über den sie auf mich aufmerksam geworden sind, was ich bisher als bereichernd empfunden habe, weil man dann anknüpfen kann an das Thema und das ja schon was ist, womit man dann auf ein Beispiel zugreifen kann oder wo man eben so einen Rapport herstellen kann und gut miteinander starten kann. Es ist natürlich manchmal schon so ein bisschen unheimlich, wenn jemand etwas über einen selber weiß und man weiß nichts über die andere Person. Ich empfinde das so ein bisschen als Vorschussvertrauen oder als Angebot, dann fühlen sich die KlientInnen im Zweifel vielleicht nicht so fremd und haben nicht so viel Scheu, weil sie mich als Person vielleicht schon so ein bisschen kennen oder einschätzen können. Ich persönlich blende das eher aus. Also in dem Moment, wo der Podcast online ist, höre ich ihn auch nicht nochmal an und ich weiß dann oft auch gar nicht mehr genau, was wir erzählt hatten und das ist für mich irgendwie gar nicht präsent. Und dann ist es auch kein großes Thema. Genau, aber ich glaube, dieser Aspekt, da schon mal so ein bisschen so ein vertrauteres Gefühl zu haben, ist eher förderlich, würde ich einschätzen. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ob es für Jenja vielleicht anders ist.
Ich habe das Gefühl, dass dann genau die Leute zu einem kommen, die dann wirklich mit einem arbeiten wollen. Also die haben dann ungefähr schon so eine Ahnung, okay, wie spricht die Person? Was sind da so für Themen, die man da auch selber erlebt hat, schon verstanden hat? Ich wollte noch da vielleicht noch kurz so Bezug auf die Frage vorher nehmen, Beratung mit Hochbegabten, ob das, wenn man selber hochbegabt ist, ob das ein Mehrwert ist. Ja, weil ich glaube, dieses Verständnis von, ich habe schon so viele Sachen selber durchdacht und das ist nicht die Lösung, ja, ja, bla, bla, das hilft mir nicht. Und das durch einen Podcast, das wird ja rauskristallisiert, dass da auch so eine gewisse Ungeduld von, weil ich habe schon alles zehnmal durchdacht und brauche einen anderen Lösungsweg, der ist dann natürlich deutlicher da.
Also, ich würde jetzt erstmal sagen, wir enden hier. Es gibt ja auch sozusagen eine zeitliche Limitierung. Und ich danke euch sehr. Und wir verlinken eure Kontakte unter dem Podcast in den Shownotes. Und ja, wer mag, darf euch dann kontaktieren. Und Jenja, bei dir eben, wenn es dann soweit ist. Also ich bin sehr gespannt, was sich da für dich weiter ergibt. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Danke euch sehr. Und ja, wünsche euch erstmal weiterhin viel Erfolg, auch mit eurem Podcast-Format und auch mit euren beraterischen und anderen beruflichen Tätigkeiten.
Dankeschön.
Alles Gute für euch.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
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 Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn es dich jetzt in den Fingern juckt und du möchtest uns schreiben, kannst du das unter verkopft@outlook.com. Und wenn du noch ein bisschen weiter stöberst, findest du im Informationstext des Podcasts einen Linktree-Link. Da kannst du stöbern auf unseren Webseiten und uns sogar ein bisschen für unsere Mühen entlohnen, indem du uns einen Kaffee spendierst. Vielen Dank dafür.